Radio Horeb, Abend der Jugend, heute hier am Tag der Deutschen Einheit. Für viele, viele Jahre war Deutschland getrennt. Die Mauer ist gefallen am 9. November. Und für mich jetzt zum Beispiel ist es wirklich so eine unvorstellbare Realität, dass damals Deutschland noch gar nicht gemeinsam war. Und wir wollen heute mal ein bisschen draufschauen, wie das denn war und mit Leuten sprechen, die das hautnah miterlebt haben, diese Wende. Und wir haben ganz spannende Gäste heute bei uns, unter anderem zum Beispiel Herbert Weimer vom christlichen Jugendzentrum Oranienburg in Brandenburg. Und er erzählt seine ganz verrückte Geschichte, wie er vom bekennenden FDJ-Sekretär zum Christen wurde und wie auch sich dein Leben dann danach verändert hat. Und wir haben auch den Berliner Theologe Anton Gierig bei uns. Und für ihn war die Mauer echt auch, oder dieser Fall, diese Wiedervereinigung auch echt so ein Wunder.
Unmittelbar hat keiner damit gerechnet, aber dass das dann eröffnet wird, das ist für uns das große Wunder gewesen. Es war Freude, es war Euphorie, es war Glücksgefühl, Hoffnung, es war alles offen.
Wir sprechen nachher auch noch mit Pater Kilian vom Zisterzienserkloster in Neuzelle im Osten von Brandenburg. Und wir sprechen mit ihm auch nochmal, wie sich aus seiner Sicht so die deutsche Wiedervereinigung heute darstellt und warum auch dort dieses Kloster wiederbelebt wurde. Und wir stellen euch einen Film vor, Cinema Line, Honecker und der Pastor. Mira hat den mal angeschaut und reingeschaut und da geht es um den Honecker und er wurde für 10 Wochen aufgenommen in der christlichen Einrichtung. Das haben sehr viele Leute natürlich überhaupt nicht verstanden, wie ein Pastor, der eher gelitten hat damals und der Honecker ihn dann aufgenommen hat. Da hören wir nachher mal rein und wir erzählen dir auch vom Diözesane Weltjugendtag in Augsburg. Also bleib dabei und wir starten mit dem passenden Song Mauern stürzen ein von Urban Life Worship.
Söhne und Töchter, Mauern baute der Feind, uns zu entzweien, doch du bist viel größer. Du lässt uns nicht allein, die Mauern der Welt, sie werden zerfallen, ja, sie fallen ein. Erziehen wir zu den Wolken klingt unser Lied. Erziehen wir ihren Dien, bis jeder es hört, wie treu du doch bist, o Gott. Wenn wir dich erhöhen, muss Dunkelheit fliehen, denn du bist mit uns. Liebe siegt über Angst, die Mauern der Welt verschwinden bald ganz. Ja, sie stürzen ein. Er sieht ihren Lied, bis zu den Wolken klingt unser Lied. Er sieht
Mauern stürzen ein, oh, 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 oh. Mauern stürzen ein, oh, 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 oh. Mauern stürzen ein, Mauern stürzen ein, oh.
Radio Horeb, Abend der Jugend, Mauern stürzen ein. Das passt heute gut zum Thema. Heute Tag der deutschen Einheit. Damals sind auch die Mauern eingestürzt, die Westen und Osten getrennt haben. Einer, der das miterlebt hat, der in der DDR gewohnt hat, ist Herbert Weimer. Er hat vor einigen Jahren auch das Bundesverdienstkreuz erhalten für seine Arbeit beim CJO, dem christlichen Jugendzentrum Oranienburg, das er gegründet hat. Das bietet verschiedenste soziale Hilfen für Kinder und Jugendliche an. Aber wir wollen heute vor allem mit ihm sprechen über sein Leben in der DDR und wie es sich so entwickelt hat, weil er war eigentlich ein richtig glühender Bekenner von dem Regime damals, war im FDJ weit oben dabei, war eigentlich auf dem Weg so zum Nachwuchspolitiker, ist dann aber plötzlich Christ geworden. Wie das abgelaufen ist, das erzählt er uns jetzt gleich selber. Er ist nämlich jetzt hier bei uns. Hallo Herbert Weimer.
Hallo Timo und hallo alle Zuhörer von Radio Horeb.
Ja Herbert, wir haben uns selber schon mal getroffen, auch live. Ich habe schon einiges von dir gehört. Ich habe sogar mein Praktikum auch bei dir gemacht in Oranienburg. Cool, dass du heute bei uns bist in der Sendung. Erklär uns doch noch mal kurz, was war denn die FDJ? Was heißt es, FDJ-Sekretär zu sein? Ich glaube, das weiß gar nicht mehr jeder, was es so ist. Ich wusste es auch nicht.
Ja, das ist sehr interessant, dass FDJ die Abkürzung ist für Freie Deutsche Jugend. Und damals war das die Jugendorganisation der Partei, der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, so hieß die ja damals. Komischerweise war also das in der DDR die politische Organisation. Von der Sicht heute muss man ein bisschen lächeln darüber, über diese Freie Deutsche Jugend. Aber als 16-Jähriger hat mich diese Idee des sozialistischen Menschenbildes gefangen genommen. Meine Eltern waren geschieden, ich bin allein in eine Ausbildung gegangen, in ein Internat und habe dort jemanden getroffen, der eben wirklich bewusster Sozialist war. Jugendleiter, damals FDJ-Sekretär, und der hat mich sozusagen mit als große Vorbild mit reingezogen in diese Geschichte, Menschen zu erziehen, die diesem sozialistischen Menschenbild entsprechen. Das war erstmal eine ganz coole Sache, weil im Sozialismus sozusagen die Leute das wollten. Alle sind gleich, alles gehört allen, niemand wird benachteiligt, alle sind versorgt, allen geht es gut, alle haben eine Gesundheitsversorgung. Diese Idee war gut. Und da bin ich also reingekommen, bin dann steil aufgestiegen als FDJ-Sekretär, zunächst mal von unserer Ausbildungsklasse, dann von dem Internat und später in der zentralen FDJ-Leitung des Stahlwerkes Henningsdorf, ein Stahlbetrieb mit ungefähr 10.000 bis 11.000 Beschäftigten, viele junge Leute natürlich. Und da war ich also dann geschult zu dieser Rubrik Agitation und Propaganda. Also heute denke ich noch darüber nach, wie humorvoll Gott doch ist, wenn er unser Leben so lenkt. Damals wurde ich also geschult darauf, wie redet man mit Menschen, wie überzeugt man Leute, wie begeistert man sie und wie setzt man auch die Daumenschraube an, wenn jemand nicht mit will. Das war ja das große Problem damals, dass wir also gemerkt haben, so leicht lassen sich die Leute gar nicht erziehen, weil manche wollen das gar nicht. Und da war die Frage, wie geht man halt mit diesen Querulanten oder wie immer man die auch nannte, um? Wie schafft man das, die jungen Leute so zu vereinen, dass sie begeistert dieser freien deutschen Jugend angehören? Da haben nämlich nicht alle dieser freien deutschen Jugend angehört.
War das dann auch dein Auftrag, die Leute zu rekrutieren?
Genau, also es war ja einer der Probleme, die damals da waren, dass man unbedingt wollte, dass möglichst viele Ja sagen zu diesem sozialistischen Weg. Und darum hat man also mit allen möglichen Mitteln versucht, die, die nicht dabei waren, mit hineinzuholen, also sie zu rekrutieren. Das waren nicht so viele. Meistens waren es Leute, die irgendwie einen kirchlichen Hintergrund hatten. Die Eltern waren irgendwie kirchlich, obwohl auch da viele gesagt haben, also wir machen lieber bei dieser politischen Geschichte mit, weil damit ja auch die Möglichkeiten der Weiterbildung zusammenhängen, also Abitur machen, später studieren können. Das ging ja alles nur, wenn man dieser politischen Linie auch gefolgt ist. Und ich war einer derer, die natürlich die aufs Korn genommen haben, die da nicht mitmachen wollten.
Das heißt also, du bist dann wirklich hin, hast mit denen persönliche Gespräche geführt und hast sie dann überzeugt. Ich habe gehört, du hast dann wurdest du angesetzt. Wie waren das dann diese Geschichte?
Ja, also in der Ausbildung, in der Berufsschule, da wurden so Versammlungen abgehalten, diese FDJ-Versammlungen. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit Jugendtagen oder Jugendtreffen so. Wir trafen uns dann und dann wurden so Probleme ausgetauscht und dann hat jemand gesagt, also in meinem Ausbildungsgang, da ist ein junges Mädchen und die will auf keinen Fall in der FDJ und die macht auch nichts mit. Damals war das Zeichen der Freien Deutschen Jugend dieses blaue Hemd. Also alle hatten ein blaues Hemd an und dann gab es eben manche, die da nicht mitmachen wollten. Und da war ein junges Mädchen, da haben sie gesagt, will nicht mitmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, gebt mir mal den Namen, die knöpfe ich mir mal vor.
Ja, wie sah das dann aus mit dir?
Ja, also da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil ich hatte mich ein bisschen vorbereitet, habe sie dann mal angesprochen in irgendeiner Pause und habe gesagt, pass mal auf, wir müssen mal reden, können wir uns nicht mal treffen. Und dann habe ich sie vor dem Stahlwerk mal, da ist also war so eine kleine Milchbar und da war ich in einer nach der Schule mal langgegangen und habe mit ihr also mich verabredet. Habe gesagt, pass auf, wir treffen uns mal und dann reden wir mal darüber. Im Vorfeld habe ich schon natürlich genau gewusst, die wird ganz sicher sagen, meine Eltern sind in der Kirche. Und dann hatte ich sofort natürlich Argumente mir bereitgelegt. Was sagt man denn in solchem Fall? Da sagt man natürlich, du bist doch schließlich jetzt inzwischen 17, 18 Jahre, du wirst doch nicht deinen Eltern nachfolgen. Und meinst du, dass das richtig ist, wenn man immer tut, was die Eltern sagen? Verbau dir doch nicht deine Zukunft. Und diese ganzen Dinge. Das hatte ich vor und dann kam es tatsächlich zu diesem Treffen. Ja, und das war sehr spannend, weil ich habe sie dann gefragt, sag mir doch mal ganz kurz mit einem Satz, warum sträubst du dich, in diese Freie Deutsche Jugend, in diese Organisation einzutreten? Und dann hat sie mir was gesagt, was mir so ein bisschen den Atem weggenommen hat. Sie hat nämlich gesagt, also du kannst jetzt mit mir anfangen zu diskutieren und du kannst mit mir 1000 Argumente, kannst mit 1000 Argumenten kommen, aber ich sage dir eins, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und mehr brauche ich nicht in meinem Leben. Das ist alles, was ich brauche. Und das genügt mir. Und du kannst mir jetzt erzählen von Dingen, die du mir versprichst und weiß ich was alles. Es genügt, Jesus Christus zu kennen. Und dann stand ich vor ihr, habe nach Luft geschnappt und dachte, ups, also darauf habe ich kein Argument. Wenn jemand sagt, Jesus genügt, was soll man dagegen sagen? Da kann man ja nicht drohen mit, du darfst nicht studieren oder so. Wenn jemand sagt, mir genügt, was ich habe, dann ist die Diskussion zu Ende. Und so war es auch. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann muss ich erst mal passen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, also wie kommt es, dass jemand so reden kann? Vor allen Dingen auch noch so überzeugt. Die stand vor mir. Ein kleines 16- oder 17-jähriges Mädchen steht vor mir und sagt mir solche Sachen. Die wusste ja, wer ich bin und welchen Einfluss ich habe. Und dann habe ich gedacht, ich werde mir jetzt eine Bibel besorgen und dann werde ich ihr beweisen, dass die Bibel einfach voller Widersprüche ist. Vielleicht kriege ich sie damit. Und das habe ich dann gemacht. In der DDR konnte man ja Bibeln auch kaufen, also so schlimm war das nun auch wieder nicht. Ich habe mir also eine Bibel besorgt und habe die angefangen zu lesen. Und dann habe ich festgestellt, also wenn es stimmt, was da in der Bibel steht, dann gibt es nichts Größeres und nichts Besseres als das kennenzulernen und den zu finden, von dem da die Rede ist. Und das habe ich dann gemacht. Bin dann also auch zu Jugendstunden gegangen, immer ein bisschen im Hinterkopf rauszufinden, wo ist also die Lücke, wo kann man sie greifen. Und habe dann gemerkt, dass Gott mich gegriffen hat, ergriffen hat. Ich habe dann gemerkt, dass die Gleichheit in der DDR so gleich gar nicht war. Plötzlich sind mir manche Dinge bewusst geworden, die ich vorher in meiner Begeisterung gar nicht gemerkt hatte, dass es Leute gab, die sich an diesem Gleichheitsding selber bereichert haben. Da gab es die, die gleich waren und die ein bisschen gleicher waren. Man hat mich ja zu Diskussionen mit westdeutschen Studenten gefahren, um mit denen zu diskutieren über die DDR und über wie gut es in der DDR ist. Später habe ich gemerkt, auf wie viel Lügen diese Ideologie aufgebaut war. Und wie viel Blindheit man brauchte eigentlich, um da mitzumachen und da durchzugehen. Und so kam es, dass ich mit 19 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe. Und ich wusste natürlich, so war ich geschult. Ich kannte die Konsequenzen. Ich wusste, was es bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich will mein Leben mit Jesus leben, und zwar radikal. Ich möchte nicht halbe Sache machen, sondern jetzt will ich den kennenlernen, von dem die Bibel spricht. Ja, und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und in dem Übergabegebet gesagt, lieber Gott, ich möchte ab heute tun, was du willst, was immer das auch ist. Und da habe ich mich manchmal ein bisschen erschrocken, dass ich dir damals so gesagt habe, weil daran erinnert mich Gott sehr oft und hat Gott mich sehr oft immer erinnert, wenn ich so an meine Grenzen gestoßen bin. Ja, und dann bin ich aus dieser freien deutschen Jugend ausgetreten, mit allen Konsequenzen. Das heißt, es gab richtig Ärger. Die Leute haben also gesagt, mit deiner Karriere ist es vorbei und Weiterbildung gibt es nicht mehr. Und dann ging es sogar so weit später, dass sie mir gesagt haben, also du bekommst keine Wohnung. Und ich hatte immer diesen Satz von diesem Mädchen auf den Lippen, das ist mir egal, ich habe jemanden und wenn man den hat, dann genügt es. Und das ist meine Botschaft bis heute. Also das hat sich nicht verändert. Wenn ich weiß, dass ich Jesus habe, dann ist es etwas, was wirklich genügt.
Herbert, was ist denn aus diesem Mädchen geworden?
Ja, die war außerdem auch noch hübsch. Also ich fand die toll. Und mich hat auch diese Gradlinigkeit, hat mich irgendwie auch fasziniert. Und ich habe mich natürlich ein bisschen öfter mit ihr getroffen. Und dann später habe ich sie geheiratet. Und zwar mehrere Jahre später, also es hat eine Weile gedauert, bis wir beide wirklich auch zusammengekommen sind. Und dann haben wir beide geheiratet und sind hier nach Oranienburg gezogen. Ich stamme ja eigentlich aus der Stadt Brandenburg an der Havel. Und wir sind dann hierher gezogen und sind in eine Baptistengemeinde gegangen. da stammte meine Frau auch her. Und ja, dann haben wir drei Kinder bekommen und ein sehr, sehr spannendes Leben in der DDR gelebt. Sehr spannend. Allerdings eben auch unter den Leuten, die mich als FDJ-Sekretär kannten. Und da hatte ich häufig eigentlich die Gelegenheit, auch den Leuten zu sagen, was das wirklich bedeutet, wenn Gott unser Leben umkrempelt. Und wenn Gott uns etwas schenkt, was unabhängig ist von dieser Welt und von dieser Weltordnung und von der Gesellschaftsform, in der wir leben, ich hatte plötzlich etwas in mir, was mich völlig unabhängig gemacht hat. Also ich habe plötzlich die Gesellschaft von außen gesehen und nicht von innen. Ich habe plötzlich entdeckt, also das, was in mir lebt, was mich begeistert, meine Leidenschaft, die lässt sich nicht integrieren in eine Gesellschaftsform, sondern die ist göttlich, die ist von Gott. Und so haben wir gelebt.
Ja, und wie der Herbert genau gelebt hat, das erzählt er uns gleich. Wir hören von Hillsong and Free den Song Freedom is Coming und danach Herbert Weimer, wie es bei ihm weiterging als Christ in der DDR.
There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been, till I'm right where you want me, that's where I'll be. Freedom's coming, and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom's coming, and it has a name, and it is Jesus. That you won for me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way.
Radio Horeb am Tag der Deutschen Einheit, hier der Abend der Jugend. Wir schauen uns heute auch nochmal so ein bisschen an, wie war das damals, das Leben in der DDR? Wie ist es seit der Wiedervereinigung jetzt? Wir haben gerade hier bei uns Herbert Weimer aus Oranienburg. Er hat selber miterlebt, er war FDJ-Sekretär, hat andere davon überzeugt, in diese Jugendorganisation einzutreten, wurde angesetzt auf seine jetzige Frau, die war damals Christin und sie hat ihn so beeindruckt mit ihrem Glauben, dass er dann selber irgendwann auch zum Christ wurde und das dann selber gelebt hat, natürlich auch mit all den Konsequenzen. Und Herbert, du bist bei uns weiterhin. Wie war das dann, Christsein in der DDR? Wie hast du das gelebt?
Ja, also die grundsätzliche Sache war die, von der ich vorhin schon geredet habe, dass in mir diese Kraft war, die daraus schöpft, die sich daraus ergibt, dass man weiß, es reicht, Jesus Christus zu kennen. Und es reicht, mit ihm verbunden zu sein. Mehr braucht man eigentlich nicht, um wirklich glücklich zu sein. Und dann war ich in der DDR natürlich mit diesem Gedanken unterwegs, wie kriegst du das auf die Straße? Also die Leute müssen das wissen. Die müssen wissen, da gibt es etwas, was größer ist als alles andere auf dieser Welt. Und das hat mich also auf die Straße getrieben. Ich bin also auf die Straße gegangen, habe Leute angesprochen, sie eingeladen zu Jugendgottesdiensten, die wir dann begonnen haben, haben uns häufig um die Jugendlichen gekümmert, die eben nicht so gut drauf waren, und hatten also ganz schnell ganz viele Jugendliche in den Jugendgottesdiensten, haben angefangen, moderne Musik zu machen mit Gitarre und Lobpreislieder oder Anbetungslieder damals, und hatten manchmal in den Jugendgottesdiensten mehr Besucher als am Vormittag in den normalen Gemeindegottesdiensten. Das hat natürlich die Staatssicherheit auf den Plan gerufen. Und da kann man ganz viel in meiner Akte auch lesen, dass man immer versucht hat, also rauszufinden, wie machen die das, warum machen die das, was ist der Hintergrund. Die haben ja immer vermutet, wir wollen irgendwie den Kapitalismus in die DDR holen. Aber das war gar nicht meine Absicht. Ich war gar nicht politisch, überhaupt nicht. Ich wollte Jesus bekannt machen. Und ich will euch mal erzählen, wie mit welchen Mitteln wir so unterwegs waren. Es waren ja in der DDR alle paar Jahre große FDJ-Festivals in Berlin. Da kamen Hunderttausende zusammen, die dann vor der Regierung gejubelt haben. Und dann gab es also auch Kulturprogramme da und. Als FDJler war ich dort mit einem Blauhemd angezogen unter Hunderttausenden. Und wir haben jungen Leute an der Straße die Haare abgeschnitten, weil die lange Haare hatten. Das war ja so ein Markenzeichen dafür, dass man mit dem Osten nicht mitmachen wollte. Also wir haben verrückte Sachen erlebt. Und dann wurde ich Christ. Und dann habe ich mir mit ein paar Freunden hier aus Oranimuk eine Gitarre genommen und bin auf dem Alexanderplatz gefahren. Dort in die Kirche und habe mit FDJlern, mit Blauhemden geredet. Bis man uns der Kirche verwiesen hat, weil so viele Leute uns zuhören wollten. Und dann waren wir dort, wer Berlin kennt, da ist vor dieser Kirche der Neptunbrunnen. Und an diesem Brunnen standen wir und haben Lieder gesungen. Eins unserer Lieder war immer die Herren dieser Welt, also wie hieß es, die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr, der kommt, ging es immer im Refrain. Und dieses Lied haben wir gesungen und dann kam also ein paar in Zivil und haben uns beiseite genommen. Und ich erinnere mich wie heute an dieses Gespräch. Das waren ja Polizei in Zivil, die haben uns gesagt, also wir dürften da nicht singen. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Erklären Sie uns doch mal. Und dann hat er gesagt, wir stören das Festival mit unseren Liedern. Und dann bin ich sofort auf die nächste Bank gestiegen, die da stand, und habe laut gerufen, hallo Leute, waren ganz viele, die uns zugehört haben. Ich muss euch mal was sagen, das ist sehr interessant. Wir sind hier 10 Leute und ihr seid Hunderttausende. Und mit dem, was wir in uns haben, stören wir euer Festival. Also da muss doch was dran sein. Das ist ja nicht ohne. Und man hat uns also da nicht behelligt, sondern man hat uns des Feldes verwiesen, da gab es einen Platzverweis, dann sind wir um die Ecke gegangen und haben wieder gesungen. Also wir waren immer, sagen wir mal, unabhängig von diesem Druck, war diese Leidenschaft in uns, die Botschaft muss und das Volk, unbedingt. Und wir haben viele Bekehrungen erlebt, natürlich auch Leute, Polizei, die uns mal festgesetzt hat und die Gitarre weggenommen hat, bis wir sie dann nach 2 Stunden wiederbekommen haben. Also viele, viele Dinge. Wir haben dann hier zu Hause bei uns angefangen. Viele Westkontakte hatten wir inzwischen durch. Berlin war ja nicht weit von uns. Und wir haben dann hier angefangen, also Materialien zu schmuggeln. Ein Freund von mir, der leider inzwischen verstorben ist, hatte Kontakt zu einer Botschaft in Berlin. Und wir sind also, das kann man ja heute ruhig öffentlich sagen, wir sind dann also mit diplomatischem Geleit sozusagen, sind Leute hierher gekommen und haben ganz viel Bibeln und Materialien hierher gebracht, die uns geholfen haben in der DDR, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Man hat mich mal zur Staatssicherheit vorgeladen in dem Betrieb im Stahlwerk in Henningsdorf, und wollte mich da ausfragen, und dann habe ich dieser Dame, die mich gefragt hat, als erstes eine Frage gestellt, bevor sie anfing, und habe gesagt, wie es ihr persönlich geht, ob sie mir das mal sagen kann. Und dann hat sie mich angeguckt, wir waren beide ganz allein, und dann hat sie mir erzählt, wie dreckig ihr das im Leben geht. Und dann habe ich ihr gesagt, genau für solche Leute hat Gott mich hierher geschickt. Und ich würde gerne für Leute beten, denen es dreckig geht. Und dann hat sie zu mir gesagt, wäre das eine Möglichkeit, dass ich mich um die Leute kümmern, die außer Haft kommen. Das war damals in der DDR so Usus. Wer Haft entlassen wurde, der wurde in einen volkseigenen Betrieb eingegliedert. Der musste da arbeiten. Da gab es aber niemand, der sich um solche Leute gekümmert hat. Und dann hat die gesagt, ob sie mich holen könnte, wenn es wieder solche Leute gibt, die schwierig sind, ob ich mich um die kümmern könnte. Und das habe ich gemacht, natürlich. Also ich hatte auch Kontakt zu diesen Leuten, die eigentlich gegen uns waren, aber diese Flamme, die in mir gebrannt hat, das hat nach außen gestrahlt. Und deswegen kann ich heute also sagen, das hat mich wirklich bewahrt und meine Familie auch bewahrt davor, dass wir mit großen Repressalien leben mussten. Na klar, wir haben keine Wohnung bekommen. Gott hat dafür gesorgt, dass wir ein Haus bekommen konnten, hier in einem Dorf neben Oranienburg. Ein älterer Herr hat uns sein Haus verkauft, man muss sagen, für einen lächerlichen Preis heute. Und das Haus war also wirklich sehr sanierungsbedürftig. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir zum richtigen Moment alle Materialien bekommen haben.
Herbert.
Und, ja.
Was du erlebt hast, ist Wahnsinn, es ist eine Freude zuzuhören. Aber wie war das dann später, als es dann wieder diese Wende war, die Wiedervereinigung, wie ging es dann bei dir weiter? Hat sich dadurch dein Leben stark verändert, dein Glaube, oder ist alles gleich geblieben? Wie war das dann?
Ja, also es ist so, in der DDR habe ich also versucht, immer alle Möglichkeiten auszuloten, die wir als Christen haben. Und wir hatten ja viel mehr Möglichkeiten, als manche dachten. Und diese Möglichkeiten habe ich immer versucht zu nutzen. Ich wollte das gerne, das Evangelium muss an die Menschen. Und dann kam die Wende. Das hatten wir erhofft und erbeten. Meine Freunde aus West-Berlin, aus Westdeutschland, in Amerika. Ich hatte so viele Freunde im Ausland und manchmal staune ich, was die Stasi alles wusste. Und dann haben wir gedacht, das kann man alles so in meiner Akte nachlesen. Und dann habe ich also immer gedacht, also wenn das mal kommt, diese Möglichkeiten zu haben, das wäre der Hammer. Und dann ist also die Mauer gefallen. Und dann stand ich auf der Mauer am Brandenburger Tor mit einem Riesenplakat mit Freunden. Und auf diesem Plakat steht, die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr, der kommt. Und ein zweites Plakat, da stand drauf, nun danket alle Gott. Und ich will das nie vergessen und das werde ich nie vergessen, weil das für einen Moment für mich war. Und dann waren die Grenzen offen und dann gab es alle Möglichkeiten. Und das Schockierende eigentlich an der Nachwendezeit war für mich, dass ich gemerkt habe, dass es immer weniger Christen gab, die darüber nachgedacht haben, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich jetzt haben, welche Chancen uns die Wiedervereinigung bietet. Da war eher der Gedanke, wie können wir die nächste Reise finanzieren? Wo können wir überall hinfahren? Und mein Gedanke war immer, wie können wir in unserer Stadt, da wo wir leben, das Evangelium verkünden? Und so bezeichnend war das kurz nach der Wende, vielleicht 2 Jahre danach, hat mich der Bürgermeister hier angerufen und hat gesagt, das gibt so einen Traditionsumzug, weil unsere Stadt 700 Jahre alt wird und er findet niemanden von den Christen, die so die Wendezeit symbolisieren können. Obwohl es doch in jeder Kirche Friedensgebete gab. Und dann sind wir also da mitgelaufen und haben also vor der großen Tribüne, wo die Politiker standen, haben wir den ganzen Zug gestoppt und haben gesungen, Gott ist gut, wir singen laut, Gott ist gut. Und das ist bis heute so immer meine Antriebskraft. Ich möchte so gerne die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, die möchte ich gerne nutzen. Und Gott hat uns die Tür weit aufgemacht durch die Wände. Gott hat uns geschenkt, dass ich in Radio Horeb sprechen kann. Halleluja. Also wie viele Möglichkeiten es gibt. Gott ist so gut. Und die Nachwendezeit für mich war geprägt, diese Möglichkeiten zu nutzen, Freunde zu finden, die mitmachen. Und dadurch ist ich glaube, es war 1990, also Monate nach der Eröffnung der Mauer, haben wir das christliche Jugendzentrum gegründet. Weil wir keine Kirche, keine Gemeinde gefunden haben, die gesagt haben, wir machen da mit, haben wir einen eigenen Verein gegründet und haben dann also angefangen, diese FDJ-Jugendclubs, die es in jeder Stadt gab, die waren ja alle pleite nach der Wende. Da haben wir einen dieser Clubs übernommen. Die Stadt hat uns den mietfrei überlassen. Und da haben wir angefangen, uns um junge Leute zu kümmern. Und daraus sind dann also viele soziale Projekte geworden. Bis dahin, dass wir jetzt über 40 hauptamtlich Angestellte haben und auf ganz verschiedenen Bereichen soziale Arbeit tun. Sehr anerkannt von der Stadt, sehr gefördert auch durch staatliche Mittel, obwohl wir immer noch diesen Slogan ganz oben haben, der Jesus hat, hat alles, was er braucht. Das genügt, mehr braucht man eigentlich nicht.
Herbert, danke, das ist so cool von dir zu hören und man hört so das Feuer auch raus, das du für Gott hast.
Ja.
Genau, über das CO können wir eigentlich mal eine eigene Sendung machen. Zum Schluss würde ich dir gerne noch die Frage stellen, die ich auch den Hörern stelle gleich nochmal. Und zwar, würdest du sagen, die Wende war ein Wunder?
Also wenn die Wende kein Wunder war, dann weiß ich nicht, was sonst ein Wunder sein könnte. Natürlich war die Wende ein Wunder. Und man könnte jetzt sagen, naja, das waren also die Friedensgebete und das waren die Demonstrationen. Aber dass solche politische Umwälzung, solche radikale Umkehr geschieht, ohne dass ein Schuss fällt, ohne dass irgendwie es Randale gibt. Also da muss man sagen, wenn das kein Wunder ist, ich weiß auch nicht. Für mich hundertprozentig. Das war ein Wunder und bleibt ein Wunder. Und wir tun alle gut daran, dass wir uns nicht nur daran erinnern, sondern Gott dafür loben, dass er dieses Wunder getan hat.
Amen dazu. Herbert, ja. Danke dir für dieses Interview. Ja. So cool von dir zu hören und ja, danke, dass du uns erzählt hast von deinem Leben und wie du Gott überall bekannt gemacht hast. Wir wollen jetzt natürlich auch die Zuhörer fragen, was würdest du sagen, war die Wende ein Wunder? Schick uns deine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57 53 200. Würdest du sagen, die deutsche Einheit war ein Wunder? Warum ja, warum nein? 0171 57 53 200. Und Herbert, danke nochmal, dass du da warst. Wir verabschieden uns von dir.
Und herzliche Grüße an alle Zuhörer von Radio Horeb.
Wir machen jetzt weiter mit Udo Lindenberg und das Panikorchester und dem Song Sonderzug nach Pankow. Der kam noch raus vor der Wende. Keiner hätte gedacht, dass der Udo Lindenberg mal bald dort dann auch spielen kann in Berlin so einfach. Deshalb ganz passend, diesen bisschen älteren Song jetzt heute mal auch im Abend der Jugend, weil es einfach so gut passt.
Sonderzug nach Pankow. Entschuldigung, der Schotter zog nach Bangkok. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Ganz locker, ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio. Hallo Erich, ich kann's nicht hören. Hallo Lulüchen, hallo. Hallo Horn, ich kann's nicht hören. Hallo Lulüchen, hallo.
Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
Radio Horeb, Abend der Jugend. An der speziellen Musikauswahl von heute sieht man schon, wir haben ein bestimmtes Thema, und zwar, ob das ein Wunder war, damals die Wiedervereinigung. Wir haben die Frage auch an euch gestellt, war die Wiedervereinigung ein Wunder? Und wir haben schon die erste Nachricht reinbekommen. Frieden und Einheit ist immer wieder ein Geschenk und ein Wunder Gottes. Liebe Grüße an alle in ganz Deutschland aus Oberschwaben von der Tamara. Ja, sag du uns auch gerne, wie du das siehst. War die deutsche Wende, die Wiedervereinigung ein Wunder? Ja. Oder nein, schick uns eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Wir wollen vom Anton Giering hören, was seine Antwort dazu wäre. Das ist ein kurzer Ausschnitt jetzt aus der Lebenshilfesendung von 2019. Er ist Berliner, er ist ein Theologe und ein Krankenhausseelsorger und war auch dabei. Damals hat er auch im Osten gelebt.
Unmittelbar hat keiner damit gerechnet, dass es so nicht bleiben kann. Die ganzen letzten Wochen und Monate waren ja deutlich, so kann es nicht bleiben. Und es waren ja auch Ereignisse der letzten Jahre, die darauf hingeführt haben. Aber dass das dann geöffnet wird, das ist für uns das große Wunder gewesen. Wissen Sie, wenn man bei der Armee war, wir waren ja alle im Grundwehrdienst, weiß, dass die Grenzsoldaten, dass die mit der Waffe in der Hand ihr sozialistisches Vaterland schützen durften. Nun stellen Sie sich mal vor, an diesem Abend wären einem Soldaten die Nerven durchgegangen. Undenkbar. Und auch die Befreiung von der Ideologie, die Hoffnung, dass jetzt die Wahrheit im Mittelpunkt steht, dass wir reisen können, Informationen haben. Also es war Freude, es war Euphorie, es war Glücksgefühl, Hoffnung, es war alles offen. Doch dann kam natürlich auch etwas, was wenige geahnt hatten. Die Freiheit, die gewonnen wurde, hat Konsequenzen. Die Industrie stand vor der Frage, ist sie konkurrenzfähig? Die Treuhand kam und hat viele Betriebe, volkseigene Betriebe, abgewickelt, wie es hieß. Arbeitslosigkeit gab es in der DDR nicht. Es war Arbeitspflicht in der Verfassung der DDR grundgelegt. Und insofern war dann die Folgen, die Arbeitslosigkeit für viele eine existenzielle Notsituation und hat auch viele schwer verletzt. Dann gab es auch die Erfahrung, dass Firmen, die Betriebe aufgekauft haben, kleinere Betriebe, als die Fristen um waren nach 2-3 Jahren, dass keiner entlassen werden durfte, dann hatte man die Immobilie für eine D-Mark und plötzlich wurde der Betrieb abgebaggert und dort entstand dann ein Riesenkaufhaus oder was auch immer. Und das hat natürlich viele dann enttäuscht. Wir müssen allerdings heute auch wieder sehen, dass wir lernen müssen voneinander. Meine Heimatgemeinde hatte eine Partnergemeinde bei Frankfurt am Main und dort sind einige Besuche hin und her gegangen, dass man sich kennenlernte. Das war eine gute Initiative und es ist wichtig, dass wir dieses Geschenk der Einheit und der Freiheit nicht kleinreden, sondern dass wir es bewusst weiterleben und weiterentwickeln. Immer wieder kann man nur sagen, behutsam wachsen lassen. Das ist das Entscheidende. Und es sind ja ungleiche Geschwister zusammengekommen. Und die Geschwister sind nun wirklich Geschwister geworden, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und wir schauen froh, aber auch nüchtern auf das Erreichte. Und wir gehen diesen Tag der deutschen Einheit in Frieden und Freiheit. Auch das ist ein Geschenk. Aber wir Christen, denke ich, haben eine besondere Aufgabe. Wir müssen wachsam bleiben, dass der Dialog in Kirche und Gesellschaft wahrhaftig und frei geführt wird. Bestehende Vorurteile müssen wir sehen und abbauen. Der Prozess des gegenseitigen Kennenlernens muss weiter vertieft werden, wo immer wir können, auf verschiedenen Ebenen.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Das war gerade Anton Giering, wie er das sieht, die Wende, auch die heutigen Herausforderungen noch. Und jetzt haben wir einen anderen ganz spannenden Gast, nämlich den Pater Kilian. Der ist Mönch im Zisterzienserorden und er ist Subprior seit 2018 in Neuzelle bei Eisenhüttenstadt. Das ist ganz im Osten in Deutschland, nahe von der Grenze zu Polen. Und das ist ganz spannend, weil das ist so eine Neugründung eigentlich von einem Kloster oder wieder so eine Wiedergründung. Und wie das genau war, erzählt uns Pater Kilian jetzt gleich selber. Hallo Pater Kilian, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Timo, danke für die Einladung und hallo alle, die ihr zuhört.
Ja, Pater Kilian, das Kloster Neuzelle hat eine spannende Geschichte. Das war ja vom 13. Jahrhundert bis 1870 eine Abtei. Dann ist es verstaatlicht worden und es gab gar keine Mönche mehr für über 200 Jahre. Und jetzt habt ihr das sozusagen wiedereröffnet. Warum habt ihr das wiedereröffnet und diese Neugründung mitten im Osten von Deutschland, wo es jetzt, würde ich mal sagen, gar nicht mal so viele Christen gibt? Warum seid ihr das angegangen?
Ja, zum einen hatten wir natürlich die große Gnade jetzt von unserem Mutterkloster in Heiligenkreuz bei Wien, dass wir doch in den letzten 30 Jahren schon sehr viele Berufungen hatten. Ja, und viele von diesen Berufungen, auch jungen Leuten, die aus Deutschland kamen. Also war schon irgendwie klar, irgendwann demnächst ist das auch ein Auftrag des Herrn, ja, dass man merkt, okay, das Haus wird voller, man hat mehr Berufungen, damit was zu machen mit diesen Berufungen. Das andere, und das war dann der Anlass hier auch für Neuzelle, war, dass der Bischof von Görlitz, zu dessen Diözese hier Neuzelle gehört, und Neuzelle ist auch der Wallfahrtsort des Bistums, der hat uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dieses Kloster wieder zu besiedeln. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und hatten von Anfang an erstmal mit den Menschen ganz tolle Begegnungen hier und wussten dann auch, du hast gerade schon gesagt, das ist eine Gegend, in der im Durchschnitt hier in diesem Bundesland in Brandenburg 2-3% der Menschen nur katholisch sind und über 80% gar nicht getauft sind. Und dann war auch kein wirkliches Kloster, sag ich mal, in näherer Umgebung. Also man muss hier schon so 2 Stunden mit dem Auto fahren, um zum nächsten Kloster eigentlich zu kommen. Und da haben wir gedacht, das ist irgendwie, das passt alles. Naja, und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass dieses historische Kloster, wo wir jetzt im Pfarrhaus wohnen, im katholischen, und die Stiftskirche benutzen können für unser Gebet und unsere Messfeiern und so weiter, dass das natürlich auch irgendwie vergeben ist. Das gehört dem Staat immer noch und die haben halt einen Veranstaltungsort und ein Museum und eine Schule und ein Internat und so weiter da drin untergebracht. Und dann war halt für uns irgendwie kein richtiger Platz mehr für das Kloster. Ja, und dann hatten wir halt irgendwann nur noch 2 Möglichkeiten, nämlich entweder wir sagen, okay, das waren zwar tolle Begegnungen und das ist auch eine gute Gegend, um hier ein Kloster zu gründen, aber wenn nichts da ist, dann hilft es ja nichts, dann müssen wir wieder zurückgehen. Oder wir machen halt was total Verrücktes und irgendwie hatten wir oder haben bis heute auch den Eindruck, dass der liebe Gott uns da auf einen ganz verrückten Weg weitergeführt hat, nämlich dann zu sagen, okay, dann bauen wir halt ein neues Kloster. Dann muss halt hier ein neues Kloster entstehen in dieser Gegend.
Wo habt ihr jetzt dieses neue Kloster gebaut?
Ja, wir sind noch nicht am Bauen. Ja, wir sind jetzt wirklich noch hier auf dem historischen Klostergelände, aber wir haben ein ganz spannendes Gelände gefunden dann. Das ist so 8 Kilometer Luftlinie entfernt hier von Neuzelle, direkt Richtung Westen von hier aus. Und das ist ein ehemaliges Stasi-Gelände im Wald. Das war also ein konspiratives Objekt der Staatssicherheit in der DDR-Zeit. Und da haben wir jetzt ja letztes Jahr angefangen, viel mit freiwilligen Leuten hier aus der ganzen Umgebung bis Berlin und Dresden und auch darüber hinaus sogar erstmal vorzubereiten, viel Müll einzusammeln auf diesem Gelände und die Gebäude freizuschneiden. Das wurde 15 Jahre gar nicht mehr genutzt und ist dann total verfallen und vandaliert und vermüllt worden und so. Und dieses Jahr ist dann ganz viel abgerissen worden. Und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr den Grundstein legen können und übernächstes Jahr anfangen können, das neue Kloster aufzubauen.
Du hast ja gesagt, dass da war die SED davor drin. Die hatten jetzt wahrscheinlich nicht den besten Geist dort, würde ich mal behaupten, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt. Das ist ja dann gefühlt spirituell irgendwie schon auch vorbelastet. Wie geht denn ihr damit um?
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, beim ersten Rundgang, also als ich das erste Mal wirklich persönlich auf diesem Gelände war und dann 2 Stunden da rumgelaufen bin, da habe ich schon gedacht, also willst du das wirklich, lieber Gott? Ja, so ein bisschen den Eindruck, vielleicht dann doch lieber die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Aber irgendwie war dann auch ziemlich schnell klar, da geht es vielleicht auch ein bisschen darum, diesen irgendwie historisch verwundeten Ort, aber natürlich auch baulich verwundeten Ort, auch ein bisschen zu heilen. Ja, und damit symbolisch zumindest auch vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten dafür, dass da ja auch, also wie soll ich sagen, dass da nicht etwas auf alle Zeiten eingraviert ist, sondern dass die Geschichte immer auch weitergeht und dass der Herr uns ja manchmal auch auf verrückte Wege führt, die aber halt immer nach seinem Plan auch zum Heil führen und auch zur Heilung. Ja, also nicht nur von diesem Ort und von dieser Geschichte dieses Ortes, dieses Stasi-Verstecks dort, sondern vielleicht sogar auch irgendwann Heilung für die Leute, die da in irgendeiner Weise involviert waren, die dort tätig waren, die vielleicht auch schuldig geworden sind oder vielleicht einfach nur Mitläufer waren oder so und die vielleicht dann auch eine Möglichkeit haben, irgendwie Versöhnung zu finden und eine Begegnung, so wie der Herbert das vorhin auch geschildert hat, eine Begegnung mit Jesus zu erleben, vielleicht da, wo sie es am wenigsten erwarten.
Pater Kilian, unser Thema ist ja heute Deutsche Einheit ein Wunder. Wie stellt sich das für dich heute dar?
Also für mich ist es ein Wunder. Ich war damals 13 Jahre alt, als die Wende passiert ist. Und ich war auch vorher einmal so richtig mit allen Schikanen in die DDR eingereist noch und bin sehr dankbar für diese Erinnerung. Ich habe das, für mich ist das immer noch ein sehr emotionales Erlebnis. Und für mich ist es ein Wunder, dass mir oft die Tränen wirklich der Rührung in die Augen treibt, dass wir jetzt hier sein können, dass wir hier auch an so einem Ort ein Kloster aufbauen dürfen. Und eine der wirklich beeindruckenden Begegnungen hier in Neuzelle ganz am Anfang schon war mit einer Familie, einem Ehepaar, das heißt auch noch Wunder mit Nachnamen. Und die haben, der Mann hat dann hier, als wir beim Abendessen zusammen saßen, gesagt, wissen Sie, also mir sind zweimal im Leben wirklich die Worte abhanden gekommen. Da war ich wirklich absolut sprachlos. Und das erste Mal war, als die Mauer gefallen ist, als die Nachricht kam, dass die Mauer offen ist. Und das zweite Mal, als der Bischof gesagt hat, die Mönche kommen wieder zurück. Und das ist ja immer noch wirklich ein Wunder, dass wir das gemeinsam hier erleben dürfen. Ein Wunder, das aber auch von vielen erbeten worden ist. Und dafür sind wir und bin ich persönlich auch sehr, sehr dankbar.
Ja, so cool ist zu hören, die Mönche kommen zurück. Das ist doch genial. Pater Kilian, willst du uns zum Schluss noch einen kurzen Segen spenden?
Ja, das mache ich. Und wir bitten gemeinsam, dass Jesus, der Urheber und der Vollender der wahren Einheit, ja, uns wirklich begleitet, dass er auch Verzeihung schenkt und dass er Heilung schenkt, da wo Heilung nötig ist und uns in die wahre Einheit führt. Und so segne und behüte euch und stärke euch in eurem Glauben, der Allmächtige und der Dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Pater Kilian.
Sehr gerne.
Ich hoffe natürlich, dass bei euch bei den Bauarbeiten alles gut vorangeht.
Ja, herzliche Einladung natürlich auch mal vorbeizukommen.
Ja.
Einfach melden bei uns.
Sehr cool. Also ihr seid alle eingeladen von Pater Kilian. Ja. Besucht ihn. Cool. Ja, ich habe euch ja vorher die Frage gestellt, euch als Hörern, Würdet ihr sagen, die deutsche Einheit war ein Wunder? Und es kamen echt einige Nachrichten rein. Eine Person hat zum Beispiel geschrieben, meiner Meinung nach war die friedliche Wiedervereinigung ein Wunder. Die richtigen Leute waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die DDR, der Kommunismus hatte abgewirtschaftet. Gorbatschow hat den Weg zur Wiedervereinigung möglich gemacht und Kohl hat die Zeichen erkannt, dass er mit Gorbatschow diesen Weg gehen und mit ihm vertrauen konnte. Dank sei Gott. Eine andere Person hat geschrieben, die Grenzeröffnung war ein Wunder, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Allein, dass Gorbatschow an der Regierungsspitze war so lange und es wurde auch jeden Sonntagnachmittag heimlich für die Öffnung der Grenze, dem Mauerfall in der Nikolaikirche gebetet. Es ist kein Schuss gefallen, alles ist friedlich, unbegreiflich abgelaufen. Und eine weitere Person hat geschrieben, viele liebe Grüße aus Berlin, ich habe unter der Mauer sehr gelitten, bin aus West-Berlin und es ist ein Wunder Gottes, alles in Frieden. Ja, danke für eure Nachrichten, die ihr eingeschickt habt. Wir wollen jetzt den Song Scorpion Wind of Change hören. Das war auch ein Lied, das damals die Zeit begleitet hat. Radio Horeb, Abend der Jugend, die deutsche Einheit ein Wunder, damit beschäftigen wir uns heute. Und die Mira hat sich mal einen Film angeschaut und hat jetzt einen passenden Filmtipp für dich zu diesem Thema Honecker und der Pastor. Sei gespannt.
Cinema Line hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Mira. Honecker und der Pastor, das ist der Film, den ich euch jetzt vorstellen will. Den Film Honecker und der Pastor findet ihr in der ZDF-Mediathek. Der Regisseur ist Jan-Josef Liefers. Bekannt ist der Regisseur auch aus dem Tatort in der Rolle als Professor Börne. Der Film Honecker und der Pastor spielt im November 1989, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer und somit der Wiedervereinigung Deutschlands. Bis zum Zusammenbruch der DDR ist Erich Honecker dort der wichtigste Politiker gewesen. Er war mitverantwortlich für den Bau der Berliner Mauer und Hauptverantwortlicher für den Schießbefehl an der Mauer. Honecker war ein Gegner der Kirche und mehr noch als er ist seine Frau Margot als Bildungsministerin in der DDR gegen die Kirche vorgegangen. Nach seiner erzwungenen Abdankung sollte er wegen Menschenrechtsverletzung vor Gericht kommen. Doch zunächst wurde er wegen eines festgestellten Nierentumors für haftunfähig erklärt. In seine alte Wohnung konnte er nicht mehr zurück und war damit quasi obdachlos. Und jetzt kommt die Story des Films. Ein evangelischer Pfarrer, Pastor Uwe Holmer, bietet dem Ehepaar Honecker Unterkunft in seinem Pfarrhaus in Lobetal an. Das ist 15 Kilometer nordöstlich von Berlin. Das kommt bei den Leuten, vor allem in der Gemeinde Lobetal, gar nicht gut an.
Wo hätten sie denn unterkommen können? Sie waren obdachlos. Die Regierung versagt ihnen sogar den Personenschutz.
Und deshalb machen sie sich zum Komplizen?
Bruderleben, unser Leitspruch von Bodelschwing lautet, dass sie mir keinen abweist. Und davon kann es keine Ausnahme geben.
Und kommen Sie, der Kelch hätte doch durchaus an Ihnen vorübergehen können. Es bestand doch überhaupt gar keine Notwendigkeit für Sie, oder?
Wenn wir Barmherzigkeit predigen, dann müssen wir sie auch leben, Bruderleben. Selbst wenn es schwerfällt.
Und darum geht es in dem Film. Wie weit kann oder darf Barmherzigkeit gehen? So gab es dahin, dass man Verbrecher, unter denen man selbst zuvor gelitten hat, bei sich aufnimmt? Eine berechtigte Frage. Eine andere Position hat da eine Frau, auf die Pastor Holmer in einer Fernsehshow trifft. Der Fall erregt großes mediales Aufsehen. Die Frau erzählt von ihren traumatischen Erlebnissen aus einer geschlossenen Anstalt, die direkt dem Ministerium für Volksbildung und damit Margot Honecker unterstanden hatte.
Junge Menschen brechen. Ihnen die Würde nehmen. Jedes Wort eine Glasscherbe, die dich im Gesicht trifft. Alles immer im Laufschritt. Nackt ausziehen, Haare abrasieren, sich selbst desinfizieren, als wäre man eine Ratte. Sprechverbot. Tagelang im Fuchsbau. 2x2 Meter, 1 Meter hoch, kein Fenster, kein Licht.
Und die Frau sagt dem Pastor, dass er kein Recht darauf hat, den Honeckers zu verzeihen. Daraufhin antwortet ihr Pastor Holmer.
Es fällt mir schwer, bei dem, was Sie erlebt haben, zu sagen, Sie müssen vergeben. Ich bitte aber für Sie, dass Sie einen Weg finden mögen. Denn sonst frisst die Bitterkeit in Ihrem Herzen Sie auf. Und dann hätten die am Ende doch erreicht, was Sie damals nicht geschafft haben.
Kann man in solchen Fällen Tätern vergeben? Diese Frage stellt der Film auf eindringliche Weise. Und wie kann die deutsche Einheit funktionieren? Nur durch guten Willen und Begegnung? Oder braucht es da nicht auch immer Barmherzigkeit und Vergebung, gerade wenn alte Wunden aufplatzen? Den Film Honecker und der Pastor könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen oder ihr holt euch einfach den Film ganz altmodisch, könnte man fast schon sagen, auf DVD.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Danke, Mira, dass du dir den Film nochmal angeschaut hast und uns ein bisschen erklärt hast, um was es darum geht. Auch der Herbert Weimer, der vorher schon hier auf Sendung war, hat gemeint, dass er den Film empfehlen kann. Er kannte den Pastor auch persönlich. Und jetzt haben wir für euch den Song Copain and Fred mit dem Lied, das heißt Momente, und danach gleich sprechen wir mit Florian und Michael. Die beide erzählen dir ein bisschen vom Diözesan Weltjugendtag in Augsburg.
Das sind Momente, ich schau nur nach vorne und verliere meine Ängste. Hey, steig aus dem Bett, hab ein Dach über dem Kopf. Ich bin so gebläst, deshalb danke ich Gott, was für ein Geschenk, welche Kraft ich bekomme, in welchem Land ich hier wohne. Schon viel zu sehr gewohnt, ja. Mit den Brüdern gegen Abend, bisschen draußen. Gute Gefühle, ohne dass wir etwas rauchen. Licht auf unserem Weg, das heißt, wir können uns nicht verlaufen. Alles so vertraut, Digga, schlag die Bibel auf. Wir sind überall zu Hause, ja. Das sind Momente, ich schau nur nach vorne und verliere meine Ängste. In diesen Momenten vergesse ich alle Sorgen, muss nie wieder dran denken. Das sind Momente, ich schau nur nach vorne und verliere meine Ängste. In diesen Momenten vergesse ich alle Sorgen, muss nie wieder dran denken. Und es bleibt alles stehen und du denkst an nichts, weil du nirgendwo anders bist, ja. Das sind Momente, das sind Momente. Fahr nochmal weg, hab noch ein bisschen Zeit, Polo 60 PS, glaub mir, Bruder, das reicht weg von allem Stress. Wenn auch nur für eine Weile, es könnte immer so bleiben, ich will für immer hier sein, ja. Yeah. Ich schau nur nach vorne und verliere meine Ängste. In diesen Momenten
Ich schaue nach vorne und verliere meine Ängste. In diesen Momenten vergesse ich alle Sorgen, muss nie wieder dran denken. Es bleibt alles stehen und du denkst an nichts, weil du nirgendwo anders bist. Das sind Momente.
Momente von Cobain and Fred. Ein ganz besonderer Moment war natürlich auch die Wiedervereinigung von Osten und Westen. Heute hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb haben wir darüber ganz viel gesprochen. Wir wollen aber auch nochmal den Blick in die Gegenwart bzw. in die Zukunft richten, nämlich am 8. Oktober, also in 5 Tagen, steigt der Diözesane Weltjugendtag vom Bistum Augsburg in Mindelheim und wir haben jetzt hier Florian und Michael dabei. Florian ist 24, Lokführer, Michael ist 16 und macht gerade seine Ausbildung zum Zimmermann und die beide sind dabei, mit auch im Vorbereitungsteam und erzählen dir, was dich genau dort erwartet. Hallo Florian, hallo Michael. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo.
Ja, wie sieht denn das aus? Warum seid denn ihr überhaupt dabei beim Diözesanweltjugendtag? Was ist euch dabei so wichtig, dass ihr da für eure kostbare Freizeit opfert?
Also ich bin bei dem Tag dabei, weil ich ihn gerne mitgestalten möchte und einfach, wo sich Jugendliche treffen können und austauschen können, aber auch, um zu erleben, wie cool Kirche eigentlich sein kann.
Was erwartet denn die Leute beim Diözesanweltjugendtag? Was gibt es da so für Programm?
Also der Tag startet mittags mit einer Zeit zum Kennenlernen und einem Snack dazu. Danach wird es eine kurze Gebetszeit geben mit anschließendem Couchgespräch. Und am Nachmittag finden dann 2 Workshop-Runden statt mit 2 Pausen dazwischen. Und danach gibt es dann Abendessen mit anschließender Vigilfeier mit Bischof Bertram Mayer. Und als letzten Punkt folgt dann noch das Nachprogramm mit der Band Könige und Priester mit einer Cocktailbar, die Minis aus Mindelheim betreuen werden.
Ja, das hört sich ja schon mal super an. Du hast gerade auch von Workshops gesprochen. Was für Workshops gibt es denn da so?
Also insgesamt haben wir 10 Workshops dann zum Anbieten. In 2 Durchläufen, wie der Michael gerade schon gesagt hat, wo man sich dann eben frei raussuchen kann. Wir haben jetzt einfach mal 4 Stück rausgegriffen. Einmal heiße Eisen in der Küche, da kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Dann gibt es noch ein Escape Game für Fünflinge, die wohl an dem Tag da sein werden oder eben spielen können. Und die anderen 2, sagt euch nur der Michael.
Dann gibt es noch den anderen Workshop, das heißt einmal Pfarrei, daheim und noch dabei. Und der letzte ist dann noch, he is risen, really, also ist er auferstanden und stimmt das auch?
Wie ist denn das, wenn man sagt, man hat Bock dabei zu sein, kann man sich denn überhaupt noch anmelden? Es ist ja schon am Samstag in 5 Tagen.
Anmelden kann man sich nur sehr, sehr gerne. Also da ist nur alle Zeit der Welt und genügend Essen und Platz. Und wenn ihr euch noch anmelden wollt, dann gerne unter bja-augsburg.de.
Was sind so die Highlights für euch beim Diözesanweltjugendtag? Auf was freut ihr euch am meisten?
Also die 2 größten Highlights für mich sind auf jeden Fall die Vigilfeier mit Bischof Bertram Mayer, aber auch dann im Nachprogramm das Konzert mit Könige und Priester.
Genau. Ja, cool. Wenn man jetzt schon beim Abend der Jugend zuhört und nicht mehr ganz so jung ist, dass man nicht mehr so ganz ins Zielpublikum reinpasst, wie kann man denn sonst dabei sein oder sich noch einbringen beim Diözesanweltjugendtag?
Also wenn man schon älter als 30 Jahre alt ist, kann man sich noch gerne dann am Abend dorthin begeben auf das Konzert Könige und Priester im Nachprogramm, aber man kann auch den Tag finanziell unterstützen durch eine Spende.
Ja, cool. Ich denke mal, auf der Homepage, die ihr gerade genannt habt, kann man auch dann die Spende nochmal nachschauen, wo man die hinschicken kann.
Ja, genau.
Ich hoffe natürlich, dass ihr cooles Wetter habt und eine super Zeit dort. Aber bei dem Programm bin ich mir eigentlich sicher, dass es auch ein guter Tag wird. Cool, danke, dass ihr uns ein bisschen berichtet habt und euch 2 natürlich eine super Zeit am Samstag.
Gerne, danke.
Vielen Dank.
Danke euch. Wir wollen natürlich jetzt auch von Könige und Priester, der Band, die dort spielt, was hören. Alles ist möglich, heißt der Song. Und damit, ja, entlasse ich euch auch sozusagen in den weiteren Abend.
Obwohl ich nicht sehe, wohin, obwohl ich mich nicht danach fühle, gehe ich mit dir im totalen Vertrauen auf dich.